NDR Info. Themen des Tages.
Die Ukraine-Krisendiplomatie läuft auch heute auf Hochtouren weiter. Der ukrainische Präsident wird heute Abend wichtige europäische Staats- und Regierungschefs an seiner Seite haben, wenn er nach Washington fährt, ins Weiße Haus. Von Merz über Macron bis Meloni, 8 Spitzenpolitiker sind mit dabei. Was dieser Gipfel nach dem, ja, vielleicht auch wirklich fragwürdigen Trump-Putin-Gipfel in Alaska noch bringen kann, analysieren wir gleich mit unserem Korrespondenten in den USA. Und die EU-Außenpolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sie lobt zwar diese Initiative, aber sie warnt auch gleich bei uns im Interview, wo die Europäer heute Abend im Weißen Haus die roten Linien ziehen müssen. Außerdem unser Thema, 2 DFB-Pokalspiele überschattet von Rassismus. Wir sprechen gleich darüber, was sich ändern muss. Das sind unsere Themen des Tages heute an diesem 18. August. Ich bin Nina Zimmermann, einen schönen guten Abend. Die Woche beginnt im Grunde, wie sie am Freitag endete, mit massiven diplomatischen Bemühungen, den Krieg in der Ukraine jetzt nach fast 3,5 Jahren zu beenden. Zelensky, Merz, Starmer, Macron, Meloni, Stubbs aus Finnland, von der Leyen, der NATO-Generalsekretär Rutte, sie haben sich heute nochmal abgesprochen mittags und begleiten jetzt den ukrainischen Präsidenten auf seinem Weg nach Washington. So viele Spitzenpolitiker, dass das berühmte Oval Office mit seiner Sitzecke zu klein werden dürfte. Ein Statement, ganz gewiss. Aber was kann es bringen? Unser USA-Korrespondent Carsten Kühntop hat schon das Treffen in Alaska begleitet und ich konnte ihn heute in Washington widersprechen. Wenn wir auf das letzte Zelensky-Treffen schauen, das ja in einem Desaster endete, vor laufenden Kameras eskalierte, kann das mit so einer Schützenhilfe heute, mit Rückendeckung europäischer Spitzenpolitiker vermieden werden?
Ich denke schon, dass das hilfreich ist, dass Zelensky jetzt diesen Geleitschutz sozusagen bekommt. Allerdings wird er ja zunächst lediglich im kleinen Kreis reden mit Trump und mit Trumps Vizepräsident Vance, also wiederum diese Besetzung, die er damals im Februar ja kennenlernen musste. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Trump jetzt so etwas noch einmal inszenieren würde, denn das wäre auch kontraproduktiv, wenn er jetzt wirklich auch mit dem ukrainischen Präsidenten weiterkommen möchte inhaltlich.
Ja, die Bewegung ist ja wirklich drin in den letzten Tagen. Was liegt denn zum Beispiel zum Thema Sicherheitsgarantien von amerikanischer Seite wirklich auf dem Tisch?
Wir haben die Aussage vom amerikanischen Außenminister Marco Rubio, dass die USA bereit seien, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben. Und das hat dann etwas spezifiziert, etwas detaillierter ausgeführt Trumps Sondergesandter Witkoff. Der hat gesagt, es gehe um Sicherheitsgarantien, die ähnlich ausgestaltet sind wie die Beistandsvereinbarung nach Artikel 5 der NATO. Aber man sagt auch bei den Amerikanern, bei der amerikanischen Regierung, nein, es geht nicht darum, dass die NATO diese Garantien gibt, sondern das soll einen ähnlichen Charakter bekommen. Der Teufel liegt im Detail und das muss wirklich in allen Einzelheiten zuerst mal, muss man das beleuchten und das wird sicherlich etwas sein, wo die Europäer auch jetzt genau hinschauen werden, worum es da gehen soll.
Ja, ist auch in Berlin heute Thema gewesen, wie da über eine deutsche Beteiligung gesprochen wird. Das werden wir gleich in den Themen des Tages hier auch noch hören. Herr Kühntop, welche weiteren Themen sind denn denkbar oder auch nötig, wenn wir eben die ganze Dynamik jetzt seit Freitag mit ins Kalkül nehmen?
Ja, im Prinzip geht es um den großen ganzen Strauß im Prinzip. Also es geht selbstverständlich auch um die russischen Gebietsansprüche, keine Frage. Dann geht es um die Zukunft der Ukraine. Also wird die Ukraine auch weiterhin ein freies, demokratisches Land sein, das sein Schicksal selbst bestimmt? Wird es über sein Militär entscheiden können? Wird es entscheiden können, ob man sich weiter nach Westen wendet? Oder ist es so, dass die Ukraine jetzt unter den russischen Stiefel kommt? Aber ich denke jetzt unmittelbar im Vordergrund steht wirklich die Frage, die russischen Gebietsansprüche und die Sicherheitsgarantien. Also will sagen, wenn man die Zustimmung der Ukraine bekommen will, die russische Präsenz in den besetzten Gebieten faktisch anzuerkennen, nicht juristisch, nicht rechtlich, aber faktisch, dann könnte die Ukraine dazu vielleicht bereit sein, im Gegenzug für robuste Sicherheitsgarantien, wo Putin ganz genau weiß, wenn auch nur ein einziger russischer Soldat einen Fuß auf weiteres ukrainisches Territorium setzt, bekommt er es sofort mit den USA und den Europäern zu tun.
Mit Außenpolitik lässt sich in den USA ja sonst nicht groß was gewinnen, auch keine Wahl. Aber dennoch, welche Wichtigkeit wird diesem Treffen da auf der Weltbühne jetzt Trump zugesprochen? Ich habe ein bisschen das Gefühl, er ist auch froh, wenn das jetzt wieder vorbei ist nach diesen ganzen Tagen.
Also die Medien, für die ist das jetzt auch heute ganz klar das Top-Thema. Und zwar vor dem Hintergrund dessen, was da in Alaska veranstaltet wurde. Der Gala-Empfang, den Trump Putin bereitet hat, das hat viele hier konsterniert. Das fanden viele sehr befremdlich. Und in den Medien ist es jetzt ganz klar, das ist heute ein wichtiger Tag. Sicherlich nicht der alles Entscheidende, aber ein weiterer wichtiger Meilenstein.
Soweit Einschätzung vorab von unserem ARD-Korrespondenten Carsten Kühntop. Gleich dazu auch die EU-Außenpolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann im Interview. Und zwar, wo die Europäer ihrer Meinung nach die roten Linien ziehen müssen, heute Abend im Weißen Haus. Bleiben wir aber noch vorher beim Stichwort Sicherheitsgarantien. Bei egal welcher Friedenslösung sind genau diese Garantien für die Ukraine überlebenswichtig. Bis jetzt hatte sich Donald Trump damit deutlich zurückgehalten. Aber nach dem Treffen mit Putin hieß es, Russland habe akzeptiert, dass die USA und Europa eben diese robusten Sicherheitsgarantien für die Ukraine zusagen dürfen. Der ukrainische Präsident bezeichnete das US-Angebot als historisch. Markus Sambale berichtet uns aus Berlin und hat sich umgehört, wie diese Sicherheitsgarantien aussehen könnten.
Wie auch immer eine Verhandlungslösung aussieht, was auch immer es womöglich an Zugeständnissen gibt, die Ukraine wird wohl nur überleben, wenn andere Länder an ihrer Seite stehen. Denn Russland wird eine Bedrohung bleiben, macht Außenminister Johann Wadephul deutlich.
Feste Sicherheitsgarantien sind dafür zentral.
Um Sicherheitsgarantien soll es deshalb in den Gesprächen heute in Washington gehen, wenn Donald Trump erst den ukrainischen Präsidenten Selenskyj empfängt und später dann eine ganze Riege von europäischen Staats- und Regierungschefs, unter ihnen auch Kanzler Merz. Der US-Präsident brachte zuletzt für die Ukraine eine Sicherheitsgarantie nach NATO-Vorbild ins Spiel. Ähnlich dem Beistandsversprechen in Artikel 5. Nach dem Motto, würde die Ukraine erneut angegriffen, würde das auch als Angriff auf die Länder gewertet, die die Ukraine aktiv unterstützen. Oleksiy Makeyev, der ukrainische Botschafter in Berlin, sieht das erstmal positiv.
Das, was wir gehört haben, Sicherheitsgarantien ähnlich zum Artikel 5, klingt schon gut. Natürlich, NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine wäre die beste Sicherheitsgarantie.
Doch diese beste Sicherheitsgarantie ist ausgeschlossen. Donald Trump ist gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine. Und es ist ohnehin offen, wie sehr sich die USA selbst in der Verantwortung sehen, der Ukraine zu helfen, erklärt der Sicherheitsexperte Carlo Masala.
Davon wird es auch abhängen, wie bereit die Europäer sind, gegebenenfalls mit eigenen Bodentruppen in die Ukraine zu gehen.
Bodentruppen in der Ukraine. Militärexperte Masala spricht hier den heikelsten Aspekt von Sicherheitsgarantien an. Abschreckende Wirkung hätten die nämlich vor allem dann, wenn auch Soldaten aus Partnerländern in der Ukraine stehen. Einige Länder wie Großbritannien haben ihre Bereitschaft angedeutet. Beschlossen ist aber nichts. Europa zögert. Und wie steht es um einen Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine? Außenminister Wadephul ist da skeptisch.
Wir sind der einzige europäische Truppensteller, der eine kampfstarke Brigade in Litauen stationiert. Das tun und zusätzlich noch Truppen in der Ukraine stationieren, würde uns voraussichtlich auch überfordern.
Die Bundeswehr wäre also eh überfordert mit einem Einsatz in der Ukraine? Seine Äußerung im Podcast Table Today relativiert der CDU-Politiker in einem Statement später wieder etwas.
Wenn politisch auf uns mehr zukommen sollte, wird die Bundeswehr zu beantworten haben, ob sie es kann. Aber ob das auf uns zukommt, dafür ist es heute wirklich zu früh.
Auch Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD lenkt den Blick lieber weg von einem möglichen Bundeswehreinsatz, weist auf andere Möglichkeiten hin, der Ukraine zu helfen.
Ob es darum geht, dass wir die ukrainische Armee ausbilden, ob es um finanzielle Hilfen geht, ob es um andere Fragen geht, das muss dann alles jetzt in den nächsten Tagen geklärt werden.
Die Bundesregierung versucht, das Thema zu umschiffen. Soldaten in die Ukraine zu schicken, das würde innenpolitisch eine massive Debatte auslösen. Doch die Frage wird sich nicht vermeiden lassen, wenn es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine geht.
Und darum geht es heute im Weißen Haus wahrscheinlich aller Voraussicht nach, wenn eben europäische Spitzenpolitiker sich mit Donald Trump, dem US-Präsidenten und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky treffen. Die EU-Außenpolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP hat den Gipfel in Alaska jetzt am Freitag als bitterböse Burlesque bezeichnet, also als zynische Inszenierung. Und sie warnt, wenn Europa jetzt nicht handle, werden wir nur, Zitat, noch eine Fußnote in der Geschichte sein. Jetzt aber dieser Kraftakt heute, diese politische Reisegesellschaft ins Weiße Haus. Ich habe Marie-Agnes Strack-Zimmermann heute Nachmittag gefragt, wie findet sie diese Initiative und was können die Europäer so erreichen?
Ich glaube, sehr wichtig ist, dass die entsprechenden Staaten, von denen wir sprechen, also Deutschland, Frankreich, Finnland, England als Nicht-EU-Staat, dann auch die NATO und die EU, ihn unterstützen und mit in die Vereinigten Staaten reisen. Ich glaube, das ist wichtig. Was könnte dabei rauskommen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir spekulieren natürlich alle, denn Trump, ich weiß nicht, ob er es gemerkt hat, dass er bei dem Treffen in Alaska einem Verbrecher den roten Teppich ausgerollt hat, ihn hofiert hat und vielleicht doch registriert hat, dass er jetzt doch noch irgendwas machen muss. Vor allen Dingen, und das hätte er natürlich vorher durchaus durchsetzen können, dass Zelensky mit am Tisch sitzen muss. Denn es geht um die Ukraine. Und insofern ist das jetzt das große Rätsel. Weil eins wissen wir, auf Trump ist kein Verlass. Und wenn Trump sagt, er ist bereit, Sicherheitsgarantien der Ukraine zu geben, das höre ich das erste Mal, dann sollten wir das nicht befeiern, sondern erstmal Details hören, weil, wie gesagt, dass er Dinge ankündigt und es dann doch nicht macht. Das kennen wir leider.
Was steht denn da überhaupt beim Thema Sicherheitsgarantien im Raum? Also sprechen wir da über so eine Art, naja, Mini-NATO für die Ukraine, über bilaterale Abkommen oder eine konkrete militärische Präsenz europäischer Truppen? Also was ist da auch für Sie denkbar?
Die Frage ist natürlich berechtigt. Das Erste, dass im Grunde genommen die Ukraine unbedingt Mitglied der NATO werden sollte. Trump hat das jetzt auch via X ausgeschlossen. Das wird er mit Putin besprochen haben, dass das nicht in Frage kommt. Er fabulierte dann von Sicherheitsgarantien losgelöst von der NATO, also gewissermaßen ein Artikel 5, der besagt, wenn eines der Partner angegriffen wird, greifen die anderen ein. Das wäre schon eine sehr große Maßnahme, dass die Amerikaner bereit wären, bei einem weiteren Angriff sich einzumischen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Trump das Thema so schnell wie möglich abräumen will. Er hat einfach keine Lust mehr auf diese Diskussion, weil er ja nicht erfolgreich war, wenn wir daran denken, dass er das ja alles in wenigen Tagen erledigt haben wollte. Und letztendlich wird Europa sich damit beschäftigen müssen, wie eine Sicherheitsgarantie aussieht.
Ist das nicht überhaupt die Gefahr, dass Trump jetzt sagt, okay, ich habe Alaska gemacht, jetzt kommen die heute nochmal alle zu mir nach Hause. Aber ehrlich gesagt, Leute, jetzt muss das auch mal vom Tisch. Und damit der Druck auf Zelensky, das war ja jetzt auch in Interviews von Trump schon klar, das liegt bei Zelensky. Der habe jetzt den Ball vor dem Fuß.
Ja, die Perversion ist ja, dass er nach diesem seltsamen Treffen, er gesagt hat, jetzt müsse Zelensky liefern. Es läge in dessen Hand. Mhm. Und das ist ja von Absurdität, kann man schon kaum noch sprechen. Wenn es in der Hand des Opfers liegt, eine Aggression zu beenden, dann sieht man, dass Trump im Grunde genommen gar keinen Wertekompass mehr hat, sondern das Spiel Putins betreibt oder zumindest darüber spricht, denn natürlich kann ein Opfer nicht entscheiden, was passiert. Das kann nur der Täter und natürlich könnte Putin heute seine Truppen abziehen. Deswegen, um Ihre Frage zu beantworten, ja, ich glaube, da finden Gespräche statt. Das ist gut, das ist wichtig, aber dass es am Ende an Europa liegt, die Ukraine zu sichern, zu schützen.
Ein Punkt, der da auch irgendwie noch zum Tragen kommt, ist, dass ja Putin keinen Waffenstillstand wollte, dass Trump den jetzt auch nicht mehr in der Form thematisiert und dass man quasi verhandelt, während Bomben noch weiterfliegen. Ist das denn für die Europäer so überhaupt eine Option? Kann das eine Option sein?
Nein, das kann im Grunde genommen keine sein. Nun haben wir natürlich nicht das Heft des Handelns so in der Hand. Und ich war ein bisschen irritiert, dass Bundeskanzler Merz diese Tonalität, nachdem er und die Partner ja gesagt haben, erst Waffenstillstand, dann verhandeln, dass er sagte, also wir können jetzt auch verhandeln ohne Waffenstillstand. Schon während der Gespräche in Alaska wurde ja seitens Russland die Ukraine weiter bombardiert. Auch das hat Merz zu Recht als entsetzlich deklariert, dass sie jetzt trotzdem diesen Weg einschlagen, zeigt, dass sie im Grunde genommen Trump nicht verärgern wollen. Das heißt, man versucht jetzt alle, die dorthin reisen, kennen Trump, sie treffen sich gerade, sie besprechen das, wie könnte wer auftreten. Also das ist alles wirklich nicht lustig. Und es ist deswegen so dramatisch, weil es auf Kosten der Ukraine geht und weil dieses gebeutelte Land um Hilfe bittet. Und bei Lichte betrachtet kann Europa weiterhin, sollte Europa ihn weiterhin wirtschaftlich, militärisch alles tun, was es kann. Und vor allen Dingen endlich mal das viele Geld, was Russland in Europa geparkt hat und nicht nur die Zinsen davon, freigeben, in der Ukraine zur Verfügung stellen. Das würde Putin richtig stinken. Und es wird Zeit, dass Europa auf der Ebene auch mal mehr Mut beweist.
Sie haben gerade gesagt, es geht auch darum, Trump nicht weiter zu verärgern. Der hat ja quasi auch schon gesagt, von der Krim reden wir gar nicht mehr. Das Thema der Gebietsverluste ist auch etwas, was vielleicht heute Abend in Washington besprochen wird. Bis zu ein Fünftel möchte Putin gerne der Ukraine haben. Und zwar teilweise ja auch anscheinend Gebiete, in denen er überhaupt militärisch noch gar nicht vorgerückt ist. Wie kann Zelensky Ihrer Meinung danach umgehen, wenn der Druck genau in diesem Punkt jetzt eben groß wird?
Gut, das wird Herr Zelensky natürlich letztlich für sich entscheiden. Es gibt einen demokratischen Staat, es müsste ein Referendum geben über die Ostukraine und über die Krim im Übrigen auch. Wenn Putin 20% will oder 19%, ist es genau das, was er gerade besetzt. Und wenn Sie mich fragen, dass er anbietet, Dinge zu bekommen und ukrainische Dinge anbietet, die er nicht will. Also wo kommen wir eigentlich dahin, wenn sozusagen er Gebiete anbietet zum Tausch, die ihm gar nicht gehören? Das zeigt eben, dass er überhaupt kein Interesse daran hat, an einem Frieden, er will die ganze Ukraine. Das hat er mehrfach betont. Ein Frozen Conflict, also ein eingefrorenes Gebiet, ist ganz gefährlich, weil das de jure keines ist, aber de facto, und wir wissen aus der Geschichte gerade mit Russland, eingefrorene Gebiete werden in der Regel die nächsten Jahrzehnte weiterhin so bleiben und Russland wird dann irgendwann als Friedensengel auftreten und es an sich reißen. Das wäre die schlechteste aller Lösungen.
Sagt die EU-Außenpolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit dem Blick auf das Treffen heute im Weißen Haus. Der ukrainische Präsident bekommt die Unterstützung von Europas Spitzenpolitikern dort. Es sollte eigentlich ein Pokalfest für die ganze Familie sein. Die Partie zwischen Lok Leipzig gegen Schalke 04 in der ersten Runde des DFB-Pokals. Lok Leipzig aus der Regionalliga gegen den Zweitligisten. Aber das Fußballfest blieb dann aus. Der Grund? Die Vorkommnisse in der und nach der 13. Spielminute. Schalkes Christopher Antti Ajay berichtete später, dass er von einem Einwurf aus der Kurve der Leipzig-Fans rassistisch beleidigt worden sei.
Gehört sich hier nicht auf den Fußballplatz, vor allen Dingen nicht in der heutigen Zeit. Und es ist einfach nur, ich meine es auch offen und ehrlich, beschämend, also beschämend, enttäuschend.
Aber können Sie sagen, was genau gerufen wurde und von wie vielen?
Nee, kam, glaube ich, von einer einzelnen Person. Scheiß Nigger wurde gerufen. Wie gesagt, gehört sich einfach nicht, ist unter aller Sau.
So schildert es Christopher Antti Ajay selbst. Und auch beim DFB-Pokal Erstrundenspiel zwischen der Eintracht Stansdorf und dem 1. FC Kaiserslautern soll es zu einem rassistischen Vorfall gegen einen FCK-Profi gekommen sein. Warum gerade im Sport Rassismus so tief sitzt und was wirklich helfen würde, darüber sprechen wir gleich. Aber vorher fasst uns Jörg Tegelhütter die Reaktionen auf diese beiden Vorfälle zusammen.
Nach Angaben des FC Schalke 04 hat der betroffene Spieler Christopher Antti Ajay Anzeige erstattet. Neben der Polizei ermittelt aber auch der DFB-Kontrollausschuss. Und der Präsident verurteilt die Vorfälle. Rassismus und Diskriminierung, Hass und Ausgrenzung hätten im Fußball keinen Platz, wird Bernd Neuendorf in einer Mitteilung des Verbandes zitiert. Und man stehe an der Seite der Betroffenen. Wohl auch eine Reaktion auf die deutlichen Worte von FIFA-Präsident Gianni Infantino. Der Chef des Weltverbandes nannte die Beleidigungen entsetzlich und untragbar. Vom DFB und der deutschen Polizei erwartet Infantino nun Aufklärung und eine Bestrafung der Täter.
Soweit aus der NDR Sportredaktion Jörg Tegelhütter. Also Täter bestrafen und die Spieler schützen. Über das Thema Rassismus im Sport, im Spitzen- wie auch im Breitensport, konnte ich heute mit Lorenz Naku-Leng sprechen. Herr Leng ist Professor für Sozialwissenschaften und Rassismusforscher an der Evangelischen Hochschule in Bochum. Leng berät viele Großunternehmen in Deutschland als Diversity-Trainer und er war auch Mitglied der Expertenkommission Antirassismus im Bundestag, als es die noch gab. Ich habe ihn gefragt, wie verbreitet ist Rassismus heute im Sport? Also wie und wo zeigt er sich?
Rassismus ist immer noch ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich auch im Sport äußert. Wir erleben Rassismus durch Anfeindungen und Übergriffe, durch Beleidigungen, die auch ich schon erlebt habe, auf dem Platz, neben dem Platz, als American Football Trainer und Spieler. Wir erleben aber auch Rassismus beim ungleichen Zugang zu verschiedenen Sportarten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich versuche, meine Kinder beim Sport anzumelden, dass für den Herr Lang kein Platz mehr frei ist. Aber wenn ich dann einige Stunden später nochmals Dr. Lorenz mit meinem ersten Vornamen anrufe, auf einmal gibt es Möglichkeiten. Rassismus äußert sich aber auch in der Repräsentation im Sport. Also wer darf dort mitreden, wer wird gehört und wer wird gesehen und wer darf auch einflussreiche Positionen im Sport einnehmen. Und da gibt es immer noch ein großes Defizit und ein großer Vorbehalt, auch Menschen im Migrationshintergrund die großen Chancen einzuräumen.
Viele kennen Sie vielleicht nicht. Sie als schwarzer Mann haben ja selbst das in Deutschland quasi erlebt als aktiver Sportler und sagen jetzt auch, das ist im Breitensport genauso Thema wie jetzt in der Bundesliga im Spitzensport. War es für Sie jetzt bei diesen DFB-Pokalspielen eine Überraschung?
Leider nein, es war keine Überraschung. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass immer dann, wenn ich in Ostdeutschland Sport gemacht habe, begleitet oder gecoacht habe, ich Diskriminierungserfahrungen machen musste. Leider ist es auch passiert, dass erst kürzlich, als das große Tourenfest, einer der größten gesellschaftspolitischen Veranstaltungen der Bundesrepublik, die ausgegeben werden vom Turnsportverband, dass er jetzt dort ankam als Redner, kam ich am Hauptbahnhof Leipzig an, trat vor die Tür und dort waren Fans des lokalen Fußballvereins, die mich rassistisch beleidigten und angingen. Das heißt, erst ich selbst habe dieses Jahr die Erfahrung gemacht, wie Fans dieses Sportvereins mich rassistisch angehen. Und deswegen glaube ich, es gibt hier ein Rassismusproblem, über das wir reden müssen.
Bei Sport denken wir doch an Teamgeist und Fairness, eben an Chancengleichheit. Warum ist dieser Bereich denn trotzdem so anfällig für Rassismus?
Weil Sport ist auch ein Ort von Kontrollverlust, von Konflikt, von Reibung und Spannung. Es ist ein Ort, wo die Leidenschaften und Emotionen freien Lauf gelassen werden, wo Leute sich im Kampfesgeist begegnen und miteinander in einer manchmal feindlichen Anspannung zueinander liegen. Und in dieser Gefühlssituation kann sich so etwas eher ergeben als anderswo. Und das andere, was wir natürlich sehen, ist, dass Sport, gerade die großen Fußballstadien, für manche Menschen Orte der Entgrenzung sind, wo man einfach alles sagen darf und laut sein darf und alle gesellschaftlichen Regeln vernachlässigen darf. Und deswegen findet auch dort Rassismus immer wieder statt.
Wir erleben nach solchen Vorfällen, wie jetzt auch bei Lok Leipzig gegen Schalke, dass es dann Tweets gibt, Interviews, Solidaritätsgesten, schöne Worte. Was muss denn on top passieren?
Das ist eine positive Entwicklung. Das klare Statement des Cheftrainers nach dem Spiel, der Vereine, auch des FIFA-Präsidenten, das sind Dinge, die wir unbedingt wertschätzen sollten. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass was noch nicht passiert ist, aktive Fortbildungen, Weiterbildungen, Coachings, dass in solchen Situationen das strukturell aufgearbeitet wird, dass eine neue Fankultur etabliert wird, die Diskriminierung wirklich kritisch betrachtet und reflektiert und dass auch die Spieler von Leipzig sagen, so will ich nicht für euch spielen, liebe Fans. Das heißt, dass nicht nur die Solidarität spürbar und laut kommt aus den Reihen der Mannschaft, die betroffen ist, sondern gerade aus den Reihen der Mannschaft, die vielleicht ihre eigenen Fans hier kritisch angehen müsste.
Sie haben ja selbst auch einen 5-Punkte-Plan entwickelt, um Rassismus im Sport entgegenzuwirken. Und der zeigt ja auch, also härtere Strafen oder jetzt ein Stadionverbot gegen die Einzelpersonen da auszusprechen, das greift eben noch nicht weit genug. Welche tiefgreifenden Veränderungen für den Nachwuchs zum Beispiel braucht es da konkret?
Wir können Rassismus nicht individualisieren. Es ist nicht der eine böse Mensch, der Rassismus in die Welt trägt, sondern Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Was wir brauchen, ist eine höhere Repräsentation von rassismusbetroffenen Menschen in Spitzen- und Führungspositionen. Wir müssen die Schiedsrichter, TrainerInnen und Kommunikationsabteilungen der Vereine aktiv fortbilden. Wir brauchen Fanbeauftragte, gerne auch Sozialarbeitende, wie wir es zum Beispiel in Dortmund haben, die aktiv auf die Fans zugehen und sagen, wie können wir das vermeiden, wie können wir das aufarbeiten, wie können wir damit umgehen. Wir brauchen Zivilgesellschafts- und Zivilcourage-Trainings für die Fanverantwortlichen und die führenden Stimmen in den Fanblocks, damit in einer solchen Situation aktiv eingegriffen wird und interveniert wird. Und wir brauchen bessere Beratung und Begleitung von SportlerInnen, denen das passiert. Weil wenn schwarze Menschen, wie jetzt dieser Sportler, so angegangen werden, wenn die beleidigt werden, wenn die herabgesetzt werden, dann fängt das da nur an. Es geht jetzt Tage und Wochen weiter. Weil dadurch, dass er sich entschieden hat, Herr Jay, sich mutig zu machen und es anzusprechen, werden jetzt ganz viele auf diesen Sattel aufspringen und versuchen, diese rassistische Diskriminierung weiterzureiten. Und er hat es jetzt angesprochen, wird jetzt ganz schön viel erleben die nächsten Wochen. Und er braucht jetzt Unterstützung und zwar auch professionelle Unterstützung. Und die sollte er nicht selbst zahlen, sondern der Verband.
Fordert Lorenz Naku-Leng, Rassismusforscher an der Evangelischen Hochschule in Bochum, Nach den rassistischen Beleidigungen bei den Pokalspielen am Wochenende haben wir über Rassismus im Profi-, aber auch im Breitensport gesprochen. Und damit enden die Themen des Tages heute an diesem 18. August. Wir wünschen Ihnen einen schönen guten Abend.